Es ist gerade mal 2 Wochen her. Da haben wir alle noch gemeinsam den ersten Tag des Lopphüttenfestes gehalten. Dieses wunderbare Herbstfest steht für eine kommende Zeit des Friedens. 1000 Jahre der Herrschaft Jesu Christi hier auf Erden. Während dieser Zeitspanne wird die Menschheit die bis dato längste Periode wahren Friedens erleben dürfen. Und das bei weitem. Europa brüstet sich heute mit 70 Jahre Frieden. Und hierbei kann für den Menschen und besonders für wahre Christen sicherlich nicht von Frieden gesprochen werden. Und wir als wahre Christen, die wir hier in dieser Welt nur Gäste oder Pilger sind, feiern dieses 7-tägige Fest in hoffnungsvoller Vorausschau auf die schlussendliche Erfüllung nach der Wiederkehr Christi. Und auch wenn dieses Fest niemals vollständig frei von Prüfungen ist, wie wir auch gerade gehört haben, so halten wir es dennoch in einer Gesinnung der aufopferungsvollen Liebe und mit dem Ziel, unseren Charakter durch engeren Kontakt zu Gott und zu unseren Geschwistern zu formen und zu entwickeln. Wir haben Predigten von großer Bedeutung gehört. Und auf die kann ich hier im Einzelnen nicht eingehen, aber ich werde versuchen, den zugrunde liegenden Tenor einzufangen, um uns eine kraftvolle und kompakte Botschaft mit auf den Weg zu geben. Die Botschaft, wie auch Titel dieser Kurzpredigt lautet, zu den Waffen. Ein lateinisches Sprichwort beginnt si vis pacem. Übersetzt bedeutet so viel wie, wenn du Frieden willst. Punkt 1, der Friede, den wir wollen. Wer von uns sehnt sich nicht nach Frieden? Wir haben die Frage am Fest gehört, ob der Friede Christi in uns ist. Und tatsächlich ist es keineswegs nur eine Annahme, dass wir den wahren Frieden erlangen werden. Es ist Gottes Verheißung, die an unsere Berufung gekoppelt ist. Eine feste Zusicherung, auf die wir unsere ganze Hoffnung legen können. Schlagen Sie auf Kolosser 3 und wir lesen Vers 15. Kolosser 3, Vers 15. Wo wir lesen, und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leibe, in einer Kirche, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Hier sehen wir ebenfalls, dass wir aufgefordert werden, die entsprechenden Umstände in unserem Leben herzustellen. Wir lesen von Dankbarkeit. Wir lesen von einem Leib. Hier steht nichts davon, dass man alles selbstverständlich annehmen sollte. Ich lese auch nichts davon, dass der Frieden daraus erwächst, dass man Gottes Kirche verlässt, sei es aus eigenen Ideen heraus, was die Wahrheit sein mag, aus falscher Scham, aus falschem Stolz oder nicht erfüllten Erwartungen. Und die hat sicherlich jeder. Und wenn wir die vorhergehenden Verse lesen, dann sehen wir auch eine Anleitung, wie es uns gelingt, in unserem Herzen den Frieden zu haben und die Dankbarkeit zu zeigen. Worauf also sollen wir unsere Aufmerksamkeit lenken? Lesen wir in Kolosser 3, Vers 2 weiter. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Und weiter in Vers 5 lesen wir, wovon wir Abstand nehmen müssen. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. In dem allen seid ihr auch einst gewandelt, als ihr noch darin lebtet. Alle die genannten Charakteristika beziehen sich auf uns. Sie stehen Gottes Liebe entgegen und sind natürlich indirekt auch schädlich für unsere Umgebung und unsere Mitmenschen. Aber in erster Linie sind es sündige, nach innen gerichtete Verhaltensweisen, die alleine mit Gottes Hilfe überwunden werden können und überwunden werden müssen. Wenn wir weiterlesen, dann finden wir Aspekte, die nach außen gerichtet sind. Sie betreffen dann direkt unsere Geschwister, unsere Familien und unsere Mitmenschen. Und so sagt uns Paulus hier in Vers 8, nun aber legt alles ab von euch. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Hier beschrieben finden wir einen Prozess, der uns alle von dem Zustand, in dem wir uns befinden, der sicherlich weit von der Perfektion entfernt ist, hin zu dem göttlichen Charakter und Lebenswandel bringen soll und wird. Ein Prozess, an dessen Ziel die Erfüllung aller Verheißungen Gottes steht. Und besonders an den heiligen Tagen bietet sich uns die Gelegenheit, aktiv daran zu arbeiten. Denn wie soll unser Verhalten gegenüber unseren Geschwistern im Speziellen und auch den Menschen im Allgemeinen aussehen? Wodurch unterscheiden wir uns von der Welt? Schlagen Sie auf Kolosser 3 in die Verse 12 bis 14. Hier lesen wir, so zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage gegen den anderen hat. Denn, könnte hier stehen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Und über alles anzieht die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Aha, Da haben wir es. Die alles überstrahlende Anweisung, was zu tun ist, damit unsere Herzen von Christi Frieden regiert werden können. So wie wir anfangs in Vers 15 gelesen haben. Liebe ist hier eine Übersetzung von Agape, also die Liebe Gottes. Und die Liebe Gottes ist das Halten der Gebote. Können Sie lesen in 1. Johannes 5, 2 bis 3. Hier heißt es, hieran wissen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote befolgen. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Das war aus der Elberfelder Bibel entnommen, Elberfelder 1871. Nun, in Römer 5, 5 lesen wir, dass diese Liebe ausgegossen ist in unsere Herzen durch die Kraft Gottes, seinen Heiligen Geist. Fassen wir also kurz zusammen. Der Friede, den wir alle suchen, regiert in unseren Herzen, wenn wir mehr und mehr Dankbarkeit an den Tag legen, da alles zu unserem Besten dient. Wenn wir mehr und mehr den alten Menschen überwinden, der jeder von uns einmal war. Wenn wir mehr und mehr unseren Geschwistern mit tätiger Liebe begegnen. Und wenn wir mehr und mehr Gottes Gebote halten, indem wir den Heiligen Geist in uns wirken lassen. Wir haben uns am Fest von Gottes meisterhaftem, für die Welt ganz und gar unglaublichen Plan gehört, den er für die Menschheit verwirklicht. Und wir werden Jahr um Jahr erneut daran erinnert, was Gott für uns getan hat, was er für uns tut und was er für uns tun wird. In diesem Jahr fiel sowohl der erste Tag des Laubhüttenfestes als auch der letzte große Tag auf einen Samstag. Warum ist das bemerkenswert? Diese 1000 Jahre, in denen der Friede Christi auf dieser Erde herrscht, werden durch das Laubhüttenfest symbolisiert. Allerdings auch durch den wöchentlichen Sabbat. Nach den 6 Tagen der Arbeit und des Abmühens, analog zu den etwa 6000 Jahren, die den Menschen gegeben wurden, um sich scheinbar selbst zu beherrschen und zu verwalten, folgt dann der 7. Tag der Woche, analog zu dem 7. Jahrtausend, dem Millennium. Es ist ein Tag des Friedens, der in unseren Herzen sein soll. Ein Tag, den zu halten ist Disziplin benötigt, gegen den Willen und gegen den Drang des Fleisches und der Welt. Aber dieser Tag ermöglicht auch uns auch Freiheit von den Wegen dieser Welt. Schlagen Sie auf 2. Mose 20 und wir lesen Vers 8. 2. Mose 20, Vers 8, wo wir über den Sabbat lesen. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Das hebräische Wort für heiligte lautet Kadash, Q-A-D-A-S-C-H, und bedeutet, etwas für einen heiligen Zweck auszusondern. Und genau das ist es, was Gott mit dem Sabbat getan hat. Er hat diesen alle 7 Tage wiederkehrenden Zeitabschnitt von 24 Stunden ausgesondert und für heilig erklärt. Und warum? Damit wir selbst ihn aussondern und als heilig erachten. Wir tun dies im Bewusstsein, dass alles zu unserem Besten ist, aber letztendlich tun wir es für Gott. Denn er verlangt dies von uns im 4. der 10 Gebote, das wir gerade gelesen haben. Wir verstehen natürlich, dass der Sabbat weder erst seit der Verkündigung der 10 Gebote an Mose und die Israeliten in Kraft und Wirkung ist, noch, dass er nur während der Zeit des alten Bundes verbindlich war. Ebenso wenig gilt der Sabbat nur für die Juden. Alle diese verkehrten Meinungen finden sich heute in der Welt. Wir wissen jedoch aus der Bibel, dass der Sabbat seit der Erschaffung des Menschen besteht und demzufolge auch für alle Menschen gilt. Lesen wir dazu 1. Mose 2, die Verse 1 bis 3. Ein paar Seiten nach vorne. 1. Mose 2, beginnt in Vers 1. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer, und so vollendete Gott am 7. Tage seine Werke, nachdem er am 6. Tag den Menschen erschuf, die er machte, und ruhte am 7. Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte, von allen seinen Werken, unter anderem den Menschen, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Diesen Sabbat einzuhalten, wie wir heute tun, in großer Zahl, das zeichnet uns als wahre Christen aus. Und indem wir ihn heiligen, bezeugen wir, dass Gott uns ausgesondert hat, nicht länger Teil dieser Welt zu sein. Nun, da sind wir also, erneut versammelt, an diesem Sabbat, sei es persönlich oder im Geiste, per Webex. Vor genau 14 Tagen haben wir den ersten Tag des Laubhüttenfestes begangen und vor genau 7 Tagen schließlich den letzten Tag, gemeinsam gefeiert und wir haben ihn dadurch heilig gehalten. Eigentlich müssten wir doch den beschriebenen Frieden in unseren Herzen spüren und in unserem Alltag manifestieren. Trifft das auf uns zu? Aber wir mussten ja zurück in die Welt. Nachdem wir uns an dem Ausblick auf die Zukunft erholt und gestärkt haben, mussten wir zurück in die Welt. Wir haben unsere Vision dessen, was vor uns liegt, wieder vor Augen geholt, haben unseren Fokus darauf erneuert und wir haben eine Kostprobe von Gottes Ruhe genossen. Wir hatten einen Einblick in den Frieden, den Christus uns gibt und eine Gelegenheit, daran zu arbeiten und füreinander dazu beizutragen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich nochmal allen Danke sagen, die mir gestattet haben, von ihnen und im Umgang mit ihnen zu lernen. Ich habe erkannt, dass ich das Leben aus einer Entscheidung heraus positiver betrachten will. Und durch das Teilen von persönlichen Geschichten konnte ich meine eigenen Probleme etwas relativieren. Ich habe ein Stück Frieden gewonnen. Und ich hoffe auch, dass ich jemandem etwas geben konnte, was ihm zum Frieden gereicht. Und im nächsten Jahr möchte ich alles noch besser machen. Punkt 2. Der Friede, den die Welt will und der Krieg, den sie bekommt. Es ist ebenfalls genau eine Woche her, da wurde die Welt, in der wir mittlerweile zurückgekehrt sind, erneut von einem barbarischen, Herr Links sagte, von einem satanischen Ereignis erschüttert. Nicht zum 50. Jahre des Yom Kippur-Krieges, sondern am letzten großen Tag wurde Israel erneut von einem überraschenden Angriff heimgesucht. Die Hamas führte einen Angriff von gut ausgerüsteten, militanten Palästinensergruppen auf Israel an. Die Operation Al-Aqsa-Flut ist ein beispielloser Akt der Gewalt, in dessen Verlauf auch Hunderte von Zivilisten getötet und eine noch unbekannte Anzahl an Menschen entführt wurde. Für die Weltöffentlichkeit kam dieser Angriff äußerst überraschend. Aber der Nahe Osten ist ja seit jeher ein Pulverfass, das nur darauf wartet zu explodieren. Wir berichten darüber seit langem in unseren Weltnachrichten. Denn die Bibel sagt für die Zukunft eine Entwicklung voraus, die schließlich im furchtbarsten Krieg kulminieren wird, den die Menschheit jemals gesehen hat. Zwar wird dieser Konflikt, genannt die große Trübsal, letztendlich die gesamte Welt verschlingen. Aber speziell der Stadt Israel wird ein Schauplatz sein, der bedeutende Ereignisse sehen wird. Lesen wir dazu Hosea 5,13. Ich denke, das wurde eben schon mal erwähnt. Hosea 5,13. Die Stellen nehme ich alle aus der Luther 84, es sei denn, ich sage etwas anderes dazu. Hosea 5,13, wo steht: Als aber Ephraim seine Krankheit und Juda seine Wunde fühlte, da zog Ephraim hin nach Assur und schickte zum König Jareb. Aber der kann euch nicht helfen, noch eure Wunde heilen. Juda, also der jüdische Staat Israel, wird scheinbar eine furchtbare Niederlage erleiden. Und wer weiß, ob wir nicht gerade Zeuge der Anfänge dieser Niederlage sind. Wer weiß, ob dieser Angriff nicht der Auftakt zu einer Eskalationsspirale ist, an dessen Ende der Staat Israel schlimm geschlagen wird. Israel wird diese Attacke nicht einfach hinnehmen. Bereits im Yom Kippur-Krieg, als es nach der möglichen Niederlage Israels aussah, wurde die Samson-Option in Betracht gezogen. Ich habe heute Nacht eine E-Mail erhalten mit dieser Samson-Option und hat mich daran erinnert. Ich habe das früher schon mal gelesen. Da gibt es ein Buch von Seymour Hersh. Sehr interessant. Das ist ein nuklearer Gegenschlag. Nun, die Gegner Israels sind sich das natürlich auch sehr bewusst. Und die haben ihre Antworten darauf in den letzten 50 Jahren womöglich vorbereitet. Und auch wenn König Jareb, das Tier, noch nicht offenbar geworden ist, wie wir gerade gehört haben, so zeigt sich der Unwille oder die Unfähigkeit der deutschen Regierung, dem Staat Israel zu helfen, bereits jetzt schon sehr deutlich. Lippenbekenntnisse und politisches Kalkül, die übliche Tagesordnung. Die militärische Ausstattung der Terroristen, die generalstabsmäßige Koordination und die Logistik der Angreifer lässt vermuten, dass ein oder mehrere Staaten dahinterstehen, wie wir hörten, der Iran. Und in Psalm 83, 5 bis 9, brauchen Sie nicht aufschlagen, lesen wir von einer Koalition gegen den Staat Israel. Hier hören wir, was diese Koalition sagt. Wohlan, lasst sie uns ausrotten, dass sie kein Volk mehr seien und des Namens Israel nicht mehr gedacht werde. Denn sie sind miteinander eins geworden und haben einen Bund wider dich gemacht. Die in Zelten von Edom und Ismael wohnen, Moab und die Hagariter, Gebal, Ammon und Amalek, die Philister mit denen von Tyros, auch Assur hat sich zu ihnen geschlagen. Sie helfen den Söhnen Lot, Selah. Selah, das, wie wir gehört haben, wir müssen das erkennen, was hier passiert. Dieselbe Rhetorik hören wir gerade weltweit von Menschen, die diesen brutalen Angriff begrüßt und gefeiert haben. Schauen wir auf die Straßen der Großstädte. Videos von der Sonnenallee in Berlin, aus Paris, aus Montreal. Das ist eine eindeutige Sprache, was hier gesprochen wird. Und was denken wir, wie es jetzt weitergeht? Wenn wir auf einen Frieden hoffen, der am Verhandlungstisch geschlossen wird, dann sind wir so getäuscht, wie die ganze Welt getäuscht ist. Erneut gesagt, es mag plötzlich geschehen sein, jedoch soll es uns keineswegs überrascht haben. Wir dürfen uns niemals in falscher Sicherheit wiegen, niemals einschlummern, weil gewisse Ereignisse scheinbar ausbleiben. Wir dürfen nicht müde im Glauben werden, wie wir am Laubhüttenfest gehört haben. Unsere Aufgabe ist es, auf Posten zu stehen, bedächtig und auch wachsam. besonnen, aber stets bereit, entschlossen zu handeln, wenn es die Situation von uns erfordert. Dieser Angriff sollte uns aufwecken, wenn wir schlafen. Er sollte uns daran erinnern, dass vor dem wahren Frieden, und dieser kann einzig und allein durch Jesus Christus bei seiner Wiederkehr geschaffen werden, eine Zeit liegt, die alles von uns fordern wird. Wie Herr Schell bereits am Fest angedeutet hat, geht im Millennium der furchtbarste Krieg voraus, den die Menschheit jemals gesehen hat. Und für die Welt wird er plötzlich hineinbrechen. Dann, wenn alle davon überzeugt sind, dass Frieden herrscht oder gerade geschaffen wird, dann, wenn die Zusicherungen am lautesten, die Politiker am präsentesten sind, die Verhandlungen am aussichtsreichsten, dann lesen wir in 1. Thessalonicher 5,3, wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Man könnte an die Besucher vor dem Festival in Israel denken, die von motorgetriebenen Gleitschirmen angegriffen und grausam überfallen wurden, ohne Chance zur Flucht. Kommen wir also zu Punkt 3, der Krieg, den wir führen müssen. Das lateinische Sprichwort, das ich zu Beginn halbwegs zitiert habe, lautet vollständig Si vis pacem, para bellum. Wenn du Frieden willst, rüste zum Krieg. Angesichts der Tatsache, dass Satan der Herrscher dieser Welt ist, sollte uns nicht wundern, dass dieses Sprichwort, unter anderem auch dieses Sprichwort, gerade von den nach außen scheinbar Friedfertigsten in absolut wörtlicher Form gebraucht wird. Der Ukraine-Konflikt hat in Deutschland sehr gezeigt, dass aus Frieden schaffen ohne Waffen ganz schnell ein Wir müssen Waffen liefern, um den Krieg zu beenden wird. Sogar davon, dass deutsche Waffen Leben retten, wurde gesprochen. Die Verblendung kennt keine Grenzen. Aber auch das sollte uns keineswegs überraschen. Tatsächlich können wir davon ausgehen, dass dieselbe Rhetorik auch bei dem eskalierenden Konflikt im Nahen Osten zum Einsatz kommen wird. Der finanziell-mediale Komplex wird in gewohntem Schwarz-Weiß-Denken einen Guten und einen Bösen identifizieren. Und er wird die Meinung der Menschen durch Propaganda polarisieren, um Mehrheiten für politische Akteure und Maßnahmen zu finden und um Andersdenkende zu diffamieren. Haben wir alle sehr gut gesehen in den letzten 3 Jahren. Machen wir uns also nichts vor. Niemand ist ohne Schuld und kein von Menschen geführter Krieg ist gerecht. Legen wir also unser Augenmerk einzig und allein auf den Plan des Schöpfers, den er uns in seinem Wort offenbart hat. Denn nur er kann unsere Schuld vergeben, wenn wir das Opfer Christi annehmen. Wir dürfen uns nicht an den Angelegenheiten, den Konflikten und ganz besonders nicht an den Kriegen dieser Welt beteiligen. Wir dürfen nicht zulassen, dass wir eine Seite eines Konfliktes im Ringen um den Sieg unterstützen. Denn diese Siege werden immer zulasten unschuldiger Opfer und mittels unfassbarer Grausamkeiten erlangt. Schlagen Sie bitte Römer Kapitel 12 auf. Römer 12 und wir lesen die Verse 17 bis 21. Römer 12 beginnt in Vers 17, wo wir lesen, vergelte niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das, Geschwister, soll unsere Haltung zu allen Kriegen dieser Welt sein. Unser Kampf ist ein anderer. Unser Krieg ist nicht von dieser Welt. Die Anweisung für diesen, für unseren Krieg finden wir in Epheser. Schlagen Sie auf Epheser 6. Epheser 6 und wir lesen die Verse 10 bis 17, wo wir lesen, zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet in euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Hier geht Paulus erneut auf die Tatsache ein, dass wir den alten Menschen ablegen und den neuen anziehen müssen, damit wir Satan, dem Herrscher dieser Welt, und seine Dämonen, die Mächtigen und Gewaltigen, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, schließlich entgegentreten können, müssen wir stark sein in dem Herrn. Und wir müssen seine Waffenrüstung anlegen und uns damit seiner Macht bedienen. Die einzelnen Bestandteile dieser Rüstung werden auch Waffen des Lichts genannt. Sie finden das in Römer 13, 12. In 2. Korinther 6, 7 schreibt Paulus von den Waffen der Gerechtigkeit. Es ist überhaupt nur möglich, ein rechtschaffenes Leben zu führen in dieser Finsternis der Welt, im Licht zu wandeln, wenn wir die Waffenrüstung Gottes angelegt haben. Und wenn wir das tun, dann können wir Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten, so wie Vers 13 von Epheser 6 sagt. Schauen wir uns diese Waffenrüstung doch mal genauer an, die Waffenrüstung Gottes. An erster Stelle wird genannt der Gürtel der Wahrheit. In Jesaja 11, 5 lesen wir, und wir lesen über Christus, Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und Wahrheit der Gurt seiner Hüften. Eine Beschreibung Christi. Und denken wir da auch daran, dass er sich selbst als den Weg, die Wahrheit und das Leben identifiziert. Der zweite Teil, der Brustpanzer der Gerechtigkeit. In Jesaja 59, 17 lesen wir erneut über Christus. Er zieht seine Gerechtigkeit an wie einen Panzer. Und in 1. Thessalonicher 5, 8 lesen wir zusätzlich vom Brustpanzer des Glaubens und der Liebe. Und wir verstehen natürlich, dass Glaube die Gerechtigkeit durch Liebe wirkt. Der dritte Teil der Rüstung. Stiefel, bereit für das Evangelium einzutreten. Und Christus hielt sich nie zurück, für das Evangelium einzutreten. In Römer 10, 15 zitiert Paulus Jesaja 52, 7 wie folgt. Wie lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium des Friedens, die das Evangelium des Guten verkünden. Das war aus der Schlachterbibel 1951. Es ist ein steiler Weg, ein enger Weg, ein steiniger Weg, den wir gehen müssen. Und die Aufgabe der Kirche ist ganz klar die Verkündigung des Evangeliums. Und dafür brauchen wir festes Schuhwerk. Teil 4. Der Schild des Glaubens. Das ist eine von zwei beweglich einsetzbaren Waffen oder Teilen der Waffenrüstung Gottes. Und in Johannes 5,4 lesen wir, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Der Sieg, der die Welt überwunden hat, der Schild des Glaubens, der Zusammenhang ist klar. Und zu Abraham, dem Vater des Glaubens, sagte Gott, also Christus, in 1. Mose 15,1, ich bin dein Schild. Der Schild des Glaubens ermöglicht uns, die wütenden Angriffe Satans dort abzuwehren, wo sie geschehen und wo wir sie erkennen. Die anderen Teile der Rüstung schützen unseren Rücken, schützen das, was wir nicht sehen. Der Schutz muss bestehen, aber mit dem Schild des Glaubens, den können wir in diese Richtung drehen, wo die Angriffe herkommen. Die feurigen Pfeile der Versuchung fliegen auf uns zu. Warum? Um uns zu verbrennen. Heben wir also den Schild und stehen fest zusammen. Es geht nicht aus eigener Kraft, es geht nur mit Gott. Und wir müssen daran glauben. Teil 5 der Waffenrüstung Gottes. Jedes einzelne Teil wichtig wie das andere. Der Helm des Heils. In Jesaja 59, 17 heißt es, er, also Christus, setzt den Helm des Heils auf sein Haupt, wenn er wiederkehrt. Satans Zweifel, die er in unserem Verstand sehen will, und ich denke, jeder weiß, was ich meine, die bleiben fruchtlos, wenn wir diesen Helm aufsetzen. In 1. Thessalonicher 5, 8 lesen wir, wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wir wollen nüchtern sein, angetan mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Wir sehen also, wie immens wichtig es ist, dass wir eine Vision der hoffnungsvollen Zukunft haben, die Gott uns bereitet und uns offenbart hat. Und sollte diese Vision mal schwach sein, vielleicht verblasst, vielleicht verdeckt von den Sorgen des Alltags, anderen Problemen, dann begeben wir uns schleunigst und mit vollem Eifer daran, diese Vision fest auf die vier Säulen des christlichen Lebens zu pflanzen. Wie könnte man den Kampf zum Sieg führen, ohne die Hoffnung auf den Sieg? Wer Sport macht, Fußball spielt, egal was, wenn man nicht daran glaubt, dass man gewinnen kann, dann kann man es gleich lassen. Dann braucht man überhaupt nicht aufs Feld gehen. Nummer 6 der Rüstung. Das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, die einzige Offensivwaffe, aber eine von zwei beweglichen Waffen. Schlagen wir dazu auf Hebräer 4, Vers 12. Hebräer 4, Vers 12, wo wir lesen, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, doch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Schauen wir auch in Offenbarung 1, Vers 16. Die Bibel spricht wieder und wieder von dieser Waffenrüstung Gottes, bestätigt, dass das Wort Gottes eine Waffe ist, ein Schwert. Offenbarung 1, Vers 16. Und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand. Wiederum, Christus. Und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und im selben Buch schlagen wir auf Kapitel 19. Ein paar Seiten weiter, Kapitel 19. In Vers 15, wo wir wiederum lesen über Christus. Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage. Auch Jesaja 49, 2. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Wir müssen uns vor Augen halten, dass Christus mit dieser mächtigen Waffe dem Satan in der Wüste begegnete, als dieser vergeblich versuchte, ihn zu verführen, als er körperlich gesehen am schwächsten war. Die Bibel. Dieses Buch ist eine Waffe. Es ist eine Waffe, der man vertrauen muss, die man studieren muss und die man dann einsetzen muss. Kommen wir zum siebten Teil der Waffenrüstung Gottes, das kontinuierliche, möchte ich hinzufügen, Gebet. In Epheser 6, in Verse 18 bis 20 lesen wir darüber. Schlagen Sie auf Epheser 6. Epheser 6 und wir beginnen in Vers 18, wo steht, betet alle Zeit mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen. Ich habe mich am Laubhüttenfest mit einem unserer Prediger unterhalten, der mich auf eine völlig neue Dimension des Gebets gebracht hat. Ich habe festgestellt, dass ich für viele kleine Sachen gar nicht in Gottes Hände lege. Wenn ich irgendetwas brauche, bin ich der Meinung, ich müsste es mir selbst irgendwie vermitteln können. Aber nein, wir sollen über alles zu Gott beten. Und Gott wird darauf antworten. Wir können natürlich selbst erkennen, ob es in Gottes Sinne ist. Natürlich macht es keinen Sinn zu beten, dass man im Lotto gewinnt. Aber wie gesagt, ich denke, im Gebet, in der Beziehung zu Gott, kann jeder von uns Fortschritte machen. Albert Barnes' Notes on the Bible schreibt hierzu etwas sehr Interessantes. Das Gebet krönt alle rechtmäßigen Bemühungen mit Erfolg und führt zum Sieg, wenn alles andere verloren scheint. Wie vollständig die Rüstung auch sein mag, wie geschickt wir auch in der Kunst des Krieges sein mögen, wie groß auch unser Mut sein mag, wir können sicher sein, dass wir ohne Gebet besiegt werden. Gott allein kann den Sieg schenken. Und wenn der christliche Soldat vollständig für den geistlichen Kampf gerüstet ist, dann kann er, wenn er im Gebet zu Gott blickt, sich des Sieges sicher sein. Dieses Gebet sollte ohne Unterlass sein. Es muss alle Zeit sein, in jeder Versuchung und geistlichen Auseinandersetzung sollten wir beten, so der Kommentar. Klare Worte. Wir sehen also, liebe Geschwister, dass wir gerüstet sein müssen, und zwar in zunehmendem Maße. Jeder muss für sich selbst feststellen, wo er steht, und genau dort beginnen. Wir dürfen nicht nachlassen, unser Feuer darf nicht erlöschen und unser Geist nicht gedämpft werden. Der Tag kommt, an dem wir wirklich geprüft werden. Die Bibel schreibt von bis aufs Blut. Und wenn wir dann nicht alles getan haben, was in unserer Macht steht, alles, was Christus uns aufgetragen hat, dann wird es sehr schwer werden. Schlagen wir dazu auf Markus 13 und lesen wir Vers 19. Markus 13. Und Vers 19, diesmal entnommen aus der revidierten Lutherbibel 2017. Vers 19, wo wir lesen, denn an diesen Tagen wird eine solche Bedrängnis sein, wie sie nie gewesen ist. Bis jetzt vom Anfang der Schöpfung, die Gott geschaffen hat und auch nicht wieder werden wird. Wir haben an diesem Fest 2 neue Geschwister dazu bekommen. Das war eine freudige Nachricht für Gott, für seine Engel, für jeden von uns. Aber gleichzeitig gab es auch eine traurige Nachricht. Wir haben auch 2 Geschwister verloren, die in ihrer Wachsamkeit nachgelassen haben, die in ihrer Erwartung möglicherweise enttäuscht und ihrem Glauben müde geworden sind. Sie haben sich ablenken lassen und sie haben dem Zweifel Raum gegeben und damit haben sie Satan Raum gegeben. Beten wir also, dass sie nur eine Schlacht verloren haben, nicht aber den Krieg. Beten wir, dass jene, die den Weg verlassen haben, eines Tages wieder an unserer Seite mit uns gemeinsam kämpfen werden. Und beten wir vor allem füreinander. Erbauen wir uns gegenseitig. Lesen wir Gebetsbitten und nehmen sie ernst. Erkundigen wir uns auch nach unserem jeweiligen Befinden und versuchen wir, Empathie an den Tag zu legen. Seien wir milde, aber bestimmt. Vergebend, aber besorgt. Und schauen wir in Hoffnung und Liebe auf die Zukunft und nicht in Verdruss und Zweifel. Lesen wir als letzte Bibelstelle Galater 6, Vers 9. Galater 6, Vers 9, diesmal entnommen aus der Hoffnung für alle, die bringt das sehr gut. Galater 6, Vers 9, wo wir lesen, lasst uns also nicht müde werden. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Bereiten wir also den Krieg vor, wie wir den Frieden wollen. Bereiten wir unseren geistlichen Krieg vor. Und so möchte ich uns zum Abschluss auffordern, den Sitz unserer Rüstung zu prüfen. Sind die Stiefel festgeschnürt? Ist der Gürtel geschmeidig? Ist der Panzer hart? Liegt unser Helm gut an und erlaubt uns gute Sicht in alle Richtungen? Ist unser Schild poliert und glänzt in der Sonne und blitzt die scharfe Schneide unseres Schwertes? Dann zu den Waffen.